Das Evangelium weitersagen ist eine von den Übungen, die unter Christen gerne so an die Profis weitergegeben wird. Wenn man also fragt, ja, wer verkündigt das Wort Gottes, dann hat man manchmal den Eindruck, ha, das sind dann wahrscheinlich doch die Pastoren oder die Priester, die Hauptamtlichen, die Vollzeitlichen, die Evangelisten. Evangelium weitersagen, das ist nicht so unbedingt die Größe und Kragenweite, die wir uns gerne anziehen. Evangelium weitersagen ist aber ein wesentlicher Bestandteil von unserer Serie 42 Tage Leben für meine Freunde. Wer auf den Zettel geschaut hat, hat entdeckt, dass es sozusagen die Überschrift heute für die Predigt aus dem Römerbrief kommt. Römerbrief Kapitel 10. Wer mitlesen will, darf das gerne tun. Römerbrief Kapitel 10, Vers 14. Wie aber sollen sie anrufen? Also wie sollen sie Gott anrufen, an den sie nicht glauben? Wie aber sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand predigt? Ja, da vermutet man, das macht dann der Pastor. Seht ihr? Jetzt haben wir die Stelle identifiziert. Wie sollen sie hören? Wie soll einer predigen, wenn er nicht gesendet ist? Es steht ja geschrieben, wie lieblich sind die Füße derer, die frohe Botschaft verkünden. Wie aber sollen Menschen glauben, denen es nicht weitergesagt wird, worum es bei Jesus geht? Wie sollen Menschen überhaupt mit der Botschaft in Berührung kommen? Wie sollen sie verstehen, wofür Jesus gekommen ist? Ich möchte heute Morgen uns mitnehmen in eine Geschichte aus dem Neuen Testament, im Johannesevangelium und dann nochmal zum Römerbrief zurückkommen. Wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 12, ab Vers 12, folgende Geschichte. Am folgenden Tag, als viel Volk, das zum Fest gekommen war, hörte, Jesus komme nach Jerusalem, nahmen sie Palmzweige und zogen aus ihm entgegen und riefen, Hosanna, gepriesen sei der da kommt im Namen des Herrn, der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel, setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, denn dein König kommt sitzend auf einem Füllen einer Eselin. Das verstanden die Jünger zuerst nicht, aber als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies über ihn geschrieben war und man dies von ihm bereit hat und man ihm dies bereitet hatte. Das Volk nun, das mit ihm war, als er den Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, legte davon Zeugnis ab. Deshalb zog ihm auch das Volk entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen gewirkt hatte. Und da sagten die Pharisäer untereinander, seht ihr, dass ihr nichts erreicht? Schaut, die ganze Welt ist ihm nachgelaufen. Es waren aber auch einige Griechen unter denen, die hinaufzogen, am Fest anzubeten. Diese nun traten an Philippus aus Bethsaida in Galiläa mit der Bitte heran, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus geht und sagt es dem Andreas. Andreas und Philippus gehen und sagen es Jesus. Und Jesus antwortet und sagt, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zu ewigem Leben bewahren. Wenn einer mir dient, folge er mir, und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Und wenn einer mir dient, wird ihn der Vater ehren. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Aber deshalb bin ich ja in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Ich liebe diese Geschichte, weil sie eine Spannung aufzeigt, wie wir sie so in unserem Alltag eigentlich wiederfinden. Endlich nach langer Strecke, nach langem Laufen, nach mancher Auseinandersetzung, nach manch schwerem Gang und schweren Diskussionen mit den Pharisäern und Streit auch untereinander, kommen nun endlich die Jünger in Jerusalem an mit Jesus. Er hatte es angekündigt. Und zu ihrer völligen Überraschung ist Partytime. Nie war es so schön, jünger zu sein wie an dem Tag. Man muss sich vorstellen, man läuft nach Jerusalem rein, das ist so, wie soll ich sagen, Schaulaufen, oder? Man läuft, alles jubelt, alles winkt, Palmzweige, da kann man fast wie die Queen gütig die Hand lächelnd den Mengen entgegenwerfen, Küsschen vielleicht hier, das macht die Queen nicht, aber dann die anderen. Hey, das war doch eine wunderbare Zeit. Völlig überrascht. Die Stimmung in der Stadt war aufgehellt. Das war Jubel. Da war Freude. Ha, das ist so eine typische Situation, wo man sagen würde, ha, so könnte es bleiben. Das ist schön. Das sind Hochzeiten des Lebens. Und ich glaube, dass die Jünger das richtig genossen haben. Die Pharisäer weniger, wie wir mitkriegen, aber die Jünger haben es genossen. Sie sind eingezogen mit Jesus. Und ich glaube, Jesus hat es mit einem vielleicht gemischten Herzen wahrgenommen. Die eine Hälfte seines Herzens wusste, welche Strecke eingeläutet wird, und auf der anderen Seite auch vielleicht diese Freude zu sehen, ja, da ist der Jubel. Da ist der Jubel derer, die mich kennengelernt haben und die an mich glauben. Die an mich glauben. Eine Beobachtung, die da auch mit hineingehört in unsere Geschichte, ist, dass wir oft von Jesus begeistert sind, weil, sagen wir es umgangssprachlich, der Punk abgeht. Da geht was. Da ist Action. Da passiert was. Da kann man was sehen. Da ist irgendwas im Gange, was fetzt, was die Seele mitnimmt. Ein Kollege von mir hat das mal kritisch auf den Punkt gebracht und gesagt, was würde in manchem Anbetungsgottesdienst übrig bleiben, wenn man den Strom abstellt? Und da würde man feststellen, ich weiß nicht, ob man noch die Leute singen hören wird. Die Lichtshow fehlt, keine Nebelschwade wabert segensvoll über das Parkett. Die Musikinstrumente wären, wie soll ich sagen, scheppernd und tönend. Es würde nicht klingen, außer die Trompete. Außer die würde man hören. Die brauchen keinen Verstärker. Aber vielleicht hat ja auch der Herr deshalb die Trompete genommen, wenn er wiederkommt, weil er weiß, ich brauche keinen Verstärker. Das kriegen wir dann so hin. Mit stürmischem Wind aus dem Himmel wird sie geblasen. Die Menschen sind begeistert von Jesus, wenn es was zu sehen gibt, wenn es was zu erleben gibt, wenn Dinge groß und poliert sind, schön anzusehen, wenn etwas geht, dann sind wir gerne dabei. Ich mache mal so ein paar flache Beispiele, einfach nur niemanden zu ärgern, sondern einfach nur mal so herzustellen, wo man so Situationen kennt. Da gibt es ein großes Gemeindefest, das ist völlig hypothetisch, ja. Also ein großes Gemeindefest, alle sind gerne dabei, wenn es zum Essen geht. Alle möchten gerne sitzen, aber nachher aufräumen, dafür braucht man eine besondere Salbung und Berufung. Eigenartig, oder? Und es gibt also ganz fromm getarnt. Ich hatte in einer Gemeinde einen, immer wenn es darum ging, gerade dass Männer Tische rückten, also jetzt im einfach nur heben und tragen, nicht in irgendeinem anderen Sinne. Also wenn man dann den Tisch verstellen musste, so, dann hatte er den inneren Impuls, just in dem Moment Seelsorgegespräche zu beginnen. Sonst nicht, aber da besonders. Wir mögen es, wenn wir dabei sein können und die Dinge laufen gut. Aber so in die Niederungen, aber so mitarbeiten. In unserer Geschichte heißt es, das ganze Volk, das die Palmzweige wedelte und das rief und begeistert war, Johannes schreibt das so ein bisschen abgeschwächt und doch, wenn man es mal rausfiltert, sehr, ich will mal sagen, kritisch. Sie hatten gehört von der Auferstehung des Lazarus, deshalb waren sie dabei. Sie hatten gehört von den Zeichen und Wundern, deshalb waren sie gekommen. Sie wussten, da ist dieser Wunderrabbi Jesus, der kommt nach Jerusalem. Das wäre dann mal ein Wochenendausflug wert, oder? Wenn ein großer Name da ist, der zieht, da geht man mal hin. Sie waren des Zeichenwegens da. Und die Frage ist, waren sie wegen Jesus da oder waren sie wegen der Stimmung da? In dieser Situation gab es einige Griechen, die auch hinaufzogen sozusagen, um am Fest anzubeten. Und wissen wir, die Eingeweihten wissen, die Griechen durften gar nicht in den Tempel. Es waren also im Grunde genommen Griechen oder Heiden, die freundschaftlich mit dem Judentum verbunden waren, vielleicht noch nicht beschnitten waren, aber sie durften in den ersten Vorhof des Tempels, um dort anzubeten, weil sie an den Gott Israels glaubten. Und sie waren da. Und sie wenden sich sozusagen Vitamin B technisch, Vitamin Beziehung, an Philippos und sagen, übrigens, Herr, wir würden gerne Jesus sehen. Cool, oder? Ich finde das richtig nett, dass sie sagen, du hast doch Verbindung. Kannst du uns da mal so Backstage, so irgendwie Privataudienz oder dass wir mal so ganz nah dran sind, vielleicht können wir ja einfach mal das Gewand anpacken. Ja? Früher haben wir immer geglaubt, wenn wir irgendeinem Fußballspieler die Hand gegeben haben oder ein Autogramm hatten, wir würden auch besser Fußball spielen, nur weil der bekannt war. So ähnlich ist das vielleicht hier. So ein bisschen mit Jesus Schulter reiben und dann, okay, mal gucken, was dann geht. Wir möchten Jesus gerne sehen. Na, Philippus sagt, er will mal gucken, was er da machen kann. Traut sich aber auch nicht so ganz alleine. Er war nicht der mutigste einer wahrscheinlich. Geht zu Andreas und dann, na, wie das so ist, zu zweit läuft immer alles besser. Die zwei gehen also dann zu Jesus und sagen ihm übrigens, da draußen, da ist ein Bus Griechen, die nicht die Japaner, aber diesmal die Griechen, die wollen dich mal sehen. Die hätten so Interesse an dir. Was meinst du? Und an der Stelle, wenn ich mir dann vorstelle, ich bin jetzt Jünger, stehe neben Philippus, Andreas, stehe da so ein bisschen zwischen oder horch von hinten und dann sagt Jesus, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Da denke ich mir schon, Herr, aber jetzt keine schwere theologische Vorlesung, oder? Die Stadt ist voller Jubel. Deine Fangruppe aus Griechenland ist da. Die wollen dich sehen. Alles ist gut. Es läuft für dich. Es läuft für dich. Die Leute wollen dich sehen. Sie sind draußen. Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Und mir würde schweres Schwanen. Ich denke an Und dann in der Tat, er hebt an und sagt, wahrlich, wahrlich. Und spätestens dann als geschulter Jünger aus dem Kreis Jesu hätte man gewusst, jetzt wird's bedeutsam. Das sagt er immer, wenn er so richtig einen loslässt. Da kommt irgendein theologischer Kracher. Da kommt jetzt etwas richtig Bedeutsames. Und mitten in die wunderbare Stimmung der Stadt, der Jünger, der Freude, die begeisterten Griechen, die Jesus sehen wollen. Wir haben die Verbindung hergestellt. Draußen wartet die Gruppe, sagt Jesus. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Das war nun kein ökologischer Vortrag. Das war bedeutungsschwer. Und ich weiß nicht, ob die Jünger sofort immer wussten, was Jesus meint. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viele Frucht. Aha. Und Jesus setzt nach, wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zu ewigem Leben bewahren. Und spätestens dort wäre die Stimmung bedeutungsschwer, ich will mal so sagen, abgelöscht. Irgendwie hätten die Jünger und haben wir mitgekriegt, also Moment, jetzt ist, nochmal von vorn, da muss ich drüber nachdenken. Also wie war das mit dem Weizenkorn? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt und wenn es stirbt, dann bringt es viel Frucht. Nun kann man sagen, wenn man aus der Landwirtschaft kommt, weiß man das, man muss das Korn einsäen und aus dem Korn wird dann sozusagen der Halm und auf dem Halm kommt dann die Ehre und die Ehre wiederum hat vielleicht 30, 40, 60 andere Körner. Das war so ein Bild, das die Leute damals sicherlich vor Augen hatten. Das war also relativ schnell dann vielleicht geknackt, wenngleich der Übertrag auf was hat das mit meinem Leben zu tun, noch nicht so offensichtlich war. Und dann setzt Jesus nach und sagt, ähnlich ist es sozusagen mit uns. Wenn wir unser Leben wie das Weizenkorn einsetzen und säen, dann heißt das für uns, unser Leben kommt zu Ende, schrumpft, schrumpelt, reduziert sich und gibt seine ganze Energie wie so ein Weizenkorn in den anfangenden, keimenden, wachsenden Halm. Wir sind also da, so Jesus, für sich selbst erstmal beschreibend, dass durch mich, durch mein Tun und durch mein Leben, Leben für andere entsteht. Und wenn einer mir dient, folge er mir. Das ist die Originalstrophe. Wir singen ja gerne manchmal das Lied und wir wollen nicht verweilen, nicht? So, dir geht. Wir drehen das dann um und du wollest nicht verweilen, uns getreulich nachzueilen. Aber die Strophe hier heißt, wenn einer mir dient, folge er mir. Richtungsänderung. Augen auf. Wo ist Jesus gerade? Wie lebt er? Wo lebt er? Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn ich in die Herrlichkeit gehe, wird auch mein Diener in die Herrlichkeit gehen. Und wenn einer mir dient, wenn einer mir folgt, wenn einer sein Leben mir so ausliefert, wie ich mein Leben ausliefere, dann wird der Vater ihn ehren. Das verspricht Jesus. Wenn einer mir dient, wird ihn der Vater ehren. Wer Gott ehrt, den ehrt Gott. Wer sein Leben Gott zur Verfügung stellt, den segnet Gott. Den beschenkt er. Den macht er zu einem Mitglied der Familie. Den lädt er ein an seinen Tisch im Himmel. Und dann noch einmal, Jesus macht deutlich, ich bin in diese Stunde gekommen, wo es darum geht, sein Leben zu lassen, verherrlicht zu werden. Das ist so der Begriff des Johannes, wenn er vom Kreuz redet. Vater, verherrliche deinen Namen. Vater, zeig, dass du all das ausgedacht hast, und dass meine Mission in diese Welt von dir bestimmt war, um Menschen zu retten. Und dann stehen nun Philippos und Andreas da und überlegen sich, und was machen wir mit den Griechen? Und vielleicht sagt so Philippos zum Andreas leise, ist jetzt auch egal. Ja. Ich möchte aber diese kleine Geschichte so als Hintergrundfilm haben für uns, dass wir uns überlegen, für uns selber einmal überlegen und nachdenken, mit welchem Kriterium und mit welchem Vorzeichen leben wir Nachfolge Jesu? Sind wir begeistert von dem Jubel, von dem Trubel? Sind wir begeistert von der Größe, von der Schönheit, von der Lebendigkeit? Es gibt so viele Gründe, begeistert zu sein von der Gemeinde, von Menschen, die Jesus kennen. Da ist die Musik, da ist die Gemeinschaft, da ist die Ansprache, da ist die Wertschätzung. Es gibt Menschen, die erleben Zuwendung bis hin zur Umarmung, vielleicht gerade in der Gemeinde, wenn andere sie in den Arm nehmen, das tut ihnen gut. Es gibt so eine Aktion evangelistischer Art für junge Leute. Die haben sich dann, in Lörrach war ich mal dabei, da hat sich der Pastor mit ein paar Leuten auf die Straße in die Einkaufszone gestellt und hat ein Schild aufgestellt, kostenlose Umarmung hier. Und das Interessante war, es gab Menschen, die haben sich umarmen lassen und gesagt, ich habe schon seit 3 Monaten niemanden mehr gehabt, der mich in den Arm genommen hat. Wir können aus sehr verschiedenen Gründen in die Gemeinde kommen, in die Nähe Jesu, in der Gegenwart von ihm dabei sein, es genießen, Der Kaffee nach dem Gottesdienst ist einfach toll, wenn man mit Leuten reden kann. Endlich mal ein paar gescheite Menschen, die keinen Stress machen, wie auf der Arbeit, sondern die sind einfach nett hier. Da komme ich gern hin. Wir möchten gerne Jesus sehen und manchmal ist es so, wir sehen ihn auch. Wir wissen, wer er ist, wir wissen, wie er ist, wir wissen alles von ihm und über ihn. So wie die Frau, die sozusagen auf dem Bahnsteig steht und sich erkundigt hat, ob der Zug wirklich nach Hamburg fährt, ob der Fahrer auch nicht besoffen ist, ob Strom auf der Leitung ist, ob alle Wagen fest verkuppelt sind, ob das Serviceteam frisch ist, die Toiletten geputzt. Ich kann alles klären, ich kann alles mir erobern, was ich an Informationen brauche, um zu sagen, das wird eine gesicherte, gute, tolle Reise nach Hamburg. Aber was nützt mir das, wenn ich das alles nur sehe und nicht einsteige in den Zug? Man kann Jesus angucken und voll daneben liegen. Oder man sieht und weiß von Jesus alles und sagt, ich steige ein. Ich steige ein. Dieser Punkt ist ein Punkt, auf den es immer wieder zuläuft und zusteuert, wenn wir mit Menschen unterwegs sind. Egal, wo wir Menschen treffen in unserem Alltag, sie sind unterschiedlich weit, so haben wir letzte Woche gelernt, sie sind unterschiedlich weit von dem Punkt weg, wo sie vielleicht Jesus ihr Leben geben. Vielleicht haben wir so einen echten Vollheiden vor der Brust, der noch nie was von Jesus gehört hat. Dem müssen wir erstmal erklären, wer das ist. Das kann dauern. Das ist nicht nur einmal gemacht, so im Vorbeigehen. Das kann dauern, bis die Lektion sitzt. Aha, es gibt einen Gott und er hat Interesse an Menschen und er schickt seinen Sohn, um die Menschen zu rufen. Okay, das ist dieser Jesus. Ja, das ist dieser Jesus. Das kann dauern. Und dann kommt vielleicht die zweite Frage. Toll, also coole Theorie, klasse Philosophie, aber was hat das mit mir zu tun? Wo komme ich in das Stück rein? Es gibt andere, die vielleicht schon lange heimlich mit Jesus versuchen, unterwegs zu sein, sich nie geoutet haben. Die gerne irgendwie in den Zug wollen, gerne zum Team dazukommen wollen, aber ihnen hat niemand die Schnittstelle wirklich mal erklärt. Wie geht denn das? Was muss ich da machen? Manche sagen dann so in Pseudokanaanisch, du musst dein Leben übergeben. Und der andere guckt verwirrt und fragt, warum muss ich brechen? Du musst dein Leben Jesus ausliefern. Ja, wie und dann? Da sind oft Fragen zu der Sprache, die für uns klar ist, aber die haben keine Ahnung. Und da muss man drüber nachdenken, wie erkläre ich es ihm? Es ist vielleicht wirklich wie so, du kennst Jesus, du hast dich mit ihm auseinandergesetzt, Mensch, heirate ihn. Geh eine Ehe ein. Eine lebenslange Verbindung. Und dann, tja, dann lebt mit ihm. So wie das Menschen tun, die sich vertrauen und dann auf dem Weg miteinander zusammenstehen und Neues entdecken, sich helfen und unterwegs sind. So ist das mit Jesus. Binde dich an ihn und er bindet sich an dich und das, was er alles gegeben hat, kommt in dein Leben und ihr könnt es lernen, im Alltag miteinander zu gestalten. Menschen sind an unterschiedlichen Orten, aber sie alle brauchen die Botschaft von Jesus und sie alle brauchen auch diesen einen Punkt, wo es darum geht, ich sehe, wer Jesus ist und nun? Und nun? Paulus war derjenige, der versucht hat, die Botschaft von Jesus auf die Spur zu bringen und in die Spur zu bringen, dass Menschen sie hören und dass Menschen sie glauben und dass Menschen sie entdecken. Und deshalb schreibt er im Römer 10 noch einmal, wie sollen sie Gott kennenlernen und wie sollen sie glauben, wenn man es ihnen nicht sagt? Was müssen Menschen wissen, wenn wir Evangelium weitersagen? Es gibt viele Möglichkeiten. In dem Seminar, das wir haben, 42 Tage Leben für meine Freunde, wird das auch im kommenden Donnerstag vermittelt. Aber ich möchte uns heute mit dem Paulus und mit dem Römerbrief eine Möglichkeit aufzeigen, wie wir Menschen es erklären können, wie wir selber auch für uns einmal klarkriegen mit vielleicht 4 Versen aus dem Römerbrief, was gehört zur Botschaft, was gehört zum Evangelium, was muss gesagt werden, damit ein Mensch weiß, worum es geht in seinem Leben. Starten wir mit der ersten Folie. Die Römerstraße, das heißt, wir pflastern sozusagen den Weg zum Kreuz für den anderen mit Bibelstellen aus dem Römerbrief. Römer 3, Vers 23 zitiert Paulus eine Stelle aus dem Alten Testament, denn alle haben gesündigt in ihrem Leben, kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Neue Genfer Übersetzung, oder? Denn alle haben gesündigt, so sagt dann Luther, und sie ermangeln der Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist natürlich ein bisschen, ja, wer Spaß an Übersetzung der deutschen Sprache hat, darf das gerne mit Luther versuchen. Das ist schon mal eine gute Lösung. Denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht zum Ausdruck. Die kennen Gott nicht. Die halten Gott für irgendein universales, jenseitiges Etwas und Wesen. Keine Ahnung. Aber die erste Botschaft, die man Menschen vielleicht sagen muss, ist, weißt du, entgegen dem, was man in Deutschland glaubt, reicht es nicht, ein guter Deutscher zu sein, um einen guten Christ auszumachen, der einen guten Eindruck im Himmel hinterlässt. Ich habe nichts Unrechtes getan, sagen viele. Gott kann mit mir zufrieden sein. Ich habe die Schwiegermutter leben lassen, bin in keine Bank eingebrochen, ich schlag meine Frau nicht, also hallo. Und ich zahle Kirchensteuer und Weihnachten spende ich. Wir alle haben gesündigt, wir alle kommen zu kurz vor Gott in dem, was wir tun und was wir unterlassen. Da gibt es sicherlich gravierende Fehltritte und weniger gravierende Fehltritte. Aber mal ganz ehrlich, wer ein bisschen sportlich unterwegs ist und dann manchmal so die Bundesliga am Samstag guckt, der weiß, knapp am Tor vorbei ist auch kein Tor. Auch daneben. Und selbst wenn ich den Pfosten treffe, geht er trotzdem mal nicht rein. Springt er wieder raus. Es reicht nicht. Gott legt die Maßstäbe fest und einer dieser Maßstäbe ist, wir vor Gott als Menschen können uns nicht selbst gerecht machen. Okay, sagt vielleicht das Gegenüber, nehmen wir mal an, es wären vielleicht die Griechen gewesen aus der ersten Geschichte, jetzt erklären wir ihnen das, wie das mit Jesus ist, und dann sagen, ja, ja, also gut, wir haben es alle gesündigt, aber, und nun, was heißt das? Wir alle haben nicht genügend Substanz vor Gott, wir alle haben zu wenig von Gott in unserem Leben, was bedeutet das? Zweite Stelle, Römer 6, Vers 23, kann man sich gut merken, immer an der 23 hinten. Denn der Lohn der Sünde, oder denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Das, was rauskommt, wenn wir ein Leben ohne Gott leben, wenn wir uns nicht danach fragen, wie sieht Gottes Maßstab für unser Leben eigentlich aus? Was will Gott eigentlich für uns? Dann ist die Konsequenz, wir brauchen gar nicht mal über den Lohngedanken kommen, die Konsequenz, das, was rauskommt am Ende vor Gott, wird sein, dass unser Leben in ewiger Trennung von ihm besteht. Es geht nicht nur um den irdischen Tod. Es geht um die Trennung, um die endgültige Trennung von Gott. Ich glaube nicht an ein Weiterleben nach dem Tod, sagen ganz viele. Lasst euch davon nicht beeindrucken. Wir sind nicht immer an den Stellen zu Gast und dabei, wenn dann diejenigen ans Sterben kommen. Und so mancher dann doch darüber nachdenkt, war es das wirklich? Kann das alles gewesen sein? Gibt es nicht doch ein Jenseits? Gibt es nicht doch einen Gott? Doch einen gütigen Gott? Und wer ist das? Und wie stehe ich eigentlich vor ihm da? Also lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen, wenn wir im Gespräch mit Menschen sind, sondern es hilft einfach einmal deutlich zu machen, vor Gott sind wir, wenn wir ohne ihn unterwegs sind, in der Lage, vor ihm nicht bestehen zu können. Für uns ist der Tod, die Trennung von Gott, das, was uns ins Haus steht. Also keine gute Nachricht. Das ist die schlechte Nachricht. Wir alle haben Fehltritte und wir alle sind fehlerhaft und sündigen. Und wir alle können aus eigener Kraft, aus eigenem Werden, aus eigener Leistung vor Gott nicht bestehen. Aber weil Gott das sieht und weil Gott den Menschen liebt, weil wir seine Geschöpfe sind, hat er sozusagen für uns an dieser Stelle eine Lösung geschaffen. Er will nicht, dass seine Geschöpfe und seine Kinder verloren gehen. Er will es nicht. Er will, dass sie zurückkommen können in sein Vaterhaus. Und deshalb, nächste Folie. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Römer 10, Vers 13. Jeder sozusagen, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir brauchen also die Kenntnis davon, dass es eine Möglichkeit gibt, aufgrund dessen, was Jesus getan hat am Kreuz, wir können, wir dürfen zu Gott rufen. Wir können in unserer Not, wir sind verloren ohne dich, wir dürfen zu dem Gott rufen, der den Maßstab über unserem Leben festsetzt, den wir aus eigener Kraft nicht genügen können, aber der diesen Maßstab festsetzt, und wir dürfen zu ihm rufen, Gott, erbarm dich. Ich brauche deine Hilfe, ich schaffe es nicht allein. Dafür, so sagt Jesus, ist er in diese Situation gekommen. Er hat sein Leben am Kreuz für uns dahingegeben, damit wir Rettung haben. Er hat am Kreuz die Schuld bezahlt für unsere Verschuldung, für unser Leben, dass die Schuld hätten wir bezahlen müssen. Wir hätten diesen Tod sterben müssen. Er hat ihn für uns stellvertretend gestorben. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist die gute Botschaft. Wir dürfen rufen zu Gott. Wir dürfen um Erbarmung flehen. Wir dürfen sagen, Herr, erbarm dich über uns. Rette uns. Schenk uns neues Leben. Gib uns Kraft. Gib uns einen Neuanfang. Lass uns erleben und erfahren, dass du lebendiges Leben für uns hast. Nächste Folie. Wenn du also mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Wenn wir Menschen das Evangelium erklären, wenn wir Menschen ihnen sagen, schau, dein Leben, so wie du es führst ohne Gott, kann vor Gott nicht zum Ziel führen. Du wirst nicht dort sein, wo Jesus ist in der Herrlichkeit. Du musst glauben, dass Gott seinen Sohn gesandt hat zur Erlösung und zur Errettung von unserer Schuld. Dass Jesus unsere Schuld bezahlt hat. Und wenn du dann Jesus sozusagen anrufst, sagst du, Jesus, ich glaube dir, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube dir, dass der Herr dich auferweckt hat von den Toten. Ich glaube dir, dass du mich liebst und dass du meine Schuld getilgt hast und ein neues Leben für mich hast. Und ich bitte dich, nimm mein Leben in die Hand. Komm in mein Leben rein. Kleine Anmerkung an der Stelle. Wir können nicht Jesus in unser Leben einladen und zur gleichen Zeit versuchen, unser eigenes Leben weiterzuführen. Es gibt Stress ohne Ende. Jesus sagt, folge du mir nach. Es ist mehr als, wenn ich sage, Herr Jesus, berate mich in meinem Leben. Es bedeutet, dass ich mich ganz auf die Seite Jesu stelle und dass ich in seinem Team, in seinem Jüngerteam sozusagen zum Teamplayer werde. Ich bin da, wo er ist. Ich trainiere mit ihm. Ich bin bei ihm. Ich bin in seiner Mannschaft. Ich spiele mit ihm in seiner Liga. Wir können verschiedenste Bilder nehmen. Am Ende heißt es, ich muss mein Leben Jesus geben. Ich sage, Herr, hier ist mein irdisches Leben und ich will das, was ich kann, was ich bin. Ich bin das, was meine Begabungen sind. Ich will es in deinen Dienst stellen. Ich will dir folgen und will jemand sein, der wie du die Botschaft vom Kreuz lebt und weitergibt. Und das bedeutet, dass ich mit Jesus sozusagen in meinem Alltag lerne, Leben zu gestalten. Leben zu gestalten. Die Griechen sagten, wir wollen Jesus gerne sehen. Wir können alles wissen von Jesus. Wir können Menschen sozusagen das Evangelium so erklären, dass sie es möglichst, hoffentlich so wie wir es erklärt haben, verstanden haben. Und ich verrate euch jetzt noch einen kleinen Trick. Wenn ihr schon mal mit einem Menschen so weit gekommen seid, ihm das so zu erklären, dann ist ja meistens so irgendwie plötzlich so ein Punkt erreicht, wo eine eigenartig peinliche Stille eintritt. Man weiß nicht so genau, ja, und jetzt, wie gucke ich jetzt aus dem Fenster und fange wieder das Unverfängliche, ach, schönes Wetter heute an, oder noch ein Cappuccino, was mache ich? Der Trick ist der, dass man sozusagen den Ball, ist gemein, gell? Aber hilfreich, dass man den Ball weiterspielt. Sag mal, wenn du das jetzt alles so hörst und kennst und weißt, was ich dir gesagt habe, wenn das jetzt alles für dich so vor Augen steht und du das mal so mitbekommen hast, ich habe es dir ja vielleicht heute nicht zum ersten Mal erklärt, macht das für dich Sinn? Wie stehst du dazu? Hast du dir deine Antwort für dich und für dein Leben überlegt? Nun gibt es ja ganz viele Menschen unter uns, die dann immer noch mal mit einer ganz neuen Variante anfangen, so, was muss gegeben sein, damit ich mich entscheiden kann? Je frommer, desto doller. Also dann, das muss aus von innen herauskommen. Jesus sagt, von innen kann nur rauskommen, was man auch vorher reingegeben hat. Paulus. Es muss vorher gepredigt sein. Es muss gehört sein. Es muss verstanden werden. Es muss aufgenommen werden. Dann kann es von mir innen heraus eine Entscheidung geben. Von alleine kommt von innen nichts raus. Ich muss dafür in Stimmung sein. Die Stimmung des Erlösten ist nicht vor der Erlösung da, sondern nach der Erlösung. Ich brauche also erst diese trockene Entscheidung vielleicht, die so gar nicht mit Gefühl begleitet ist. Ja, wie hast du das denn gemacht? Ich habe gewusst damals, von meinen Eltern fromm erzogen, in der Gemeinde schon Mitarbeiter, eingeladen, Seelsorger für Jugendliche zu sein. Und für mich war klar, bevor du das machst, Stefan, musst du erstmal selber die Frage beantworten, die du anderen stellst. Willst du dein Leben Jesus geben? Hast du eigentlich dein Leben Jesus gegeben? Nicht nur mitgelaufen, nicht nur mittrainiert am Zaun, sondern gehörst du zum Team? Und da kann man ganz unspektakulär sagen, Herr Jesus, ich bitte dich, komm in mein Leben. Ich mache das Ding heute mit dir fest. Ich unterzeichne den Vertrag. Du bist mein Chef, ich gehöre dir. Und dann war es halt so. Konntest du schweben? Nee, ich muss noch selber laufen. Hast du Veränderungen an dir gemerkt? Nee. Tage später habe ich gemerkt, dass eine ganz eigenartige Routine sich verändert hatte. Plötzlich machte Bibellesen Spaß. Das hat mich stutzig gemacht. Und dann merkte ich, wie so eine Freude da war. Ich merkte, da ist was passiert. Da hat sich innerlich in meiner Haltung und in der Stimmung und in der Beziehung zu Jesus was verändert. Manche Gefühle kommen erst danach. Jene Gefühle, auf die wir vielleicht vorher warten, Gefühle, die mich sicher machen, dass es so ist. Ich bin ja nun manchmal unterwegs mit jungen Paaren, die sich trauen, also die sich verehelichen. Und es gibt immer so eine Krise kurz vor dem Traualtar. So Kurzschlusspanik oder ist es auch der Richtige? Ist sie die Richtige? Ja, kann man alles nochmal rückgängig machen? Oder das ist natürlich, ist ganz normal. Aber das Gefühl, er ist der Richtige, sie ist die Richtige, es war eine gute Entscheidung, die wird sich vielleicht wirklich im Leben erst bewahrheiten, nachdem man verheiratet ist. Zu wissen, die Sache mit Jesus, ja, dafür muss ich aber eine Entscheidung vorher treffen. Mir hat einmal geholfen, Menschen einzuladen, zu sagen, schau, wenn du alles weißt, was hindert es dich, über die Ziellinie zu gehen? Wir sind jetzt so lange unterwegs, da ist die Linie, was hindert dich? All das, was du an Nachfragen und Nachdenken gehabt hast, warum gehst du nicht einfach über die Ziellinie rüber? Warum machst du es nicht fest? Warum sagst du nicht, Jesus, es gilt? Du bist mein Herr. Und dann? Dann kommt Jesus und nimmt die Regie in deinem Leben. Und dann kommt die Situation, wo Jesus dich mitnimmt auf den Weg der Jüngerschaft und der Nachfolge. Dann kommt Jesus und sagt, ja, komm, ich stelle dir meine Familie vor. Das ist der Vater im Himmel, der Heilige Geist, der dich in Zukunft begleiten wird und in deinem Leben leben will. Guck, und da sind da ganz viele andere. Ich nenne das meine Brüder und Schwestern. Alle, die in der Gemeinde und in verschiedensten Kirchen, die haben alle manchmal verschiedene Nachnamen, aber lass dich nicht irritieren. Manche wissen es nicht wirklich, aber die gehören eigentlich alle zu mir. Viele von ihnen. Alle rufen mich an. Alle haben ihr Leben mir gegeben. Und das ist meine Familie. Und ich möchte, dass du nicht alleine lebst, sondern dass du mit Familie lebst. In einer Gemeinde, mit anderen zusammen. Und je nach Familie gibt es dann unterschiedliche Aufnahmeriten. Wir haben den Ritus, dass wir sagen, wir taufen, nachdem jemand sagt, ich habe das versprochen. Ich habe versprochen, Jesus, top, die Wette gilt. Ich gebe dir mein Leben. Wir beide sind miteinander unterwegs. Du bist mein Herr. Und dann laden wir Menschen ein und sagen, ja, melde dich zur Taufe. Gib dein Leben, Jesus, mach es fest. Und ich will das auch heute Morgen so machen. Ich möchte herausfordern, euch herausfordern, Geschwister herausfordern, Freunde herausfordern, Menschen herausfordern, die vielleicht schon alles wissen, die schon lange unterwegs sind, vielleicht sich gerade so rangebaggert haben, ich weiß jetzt, worum es Jesus geht. Vielleicht habe ich es auch heute zum ersten Mal verstanden. Kann ja sein. Ist ja nichts Schlimmes. Aber dass man dann sagt, hey, ich mache es fest. Ich mache es fest. Ich will nicht nur Jesus sehen, ich will mit ihm gehen. Ich will ihm dienen, ich will ihm folgen. Und ich will, dass Jesus mein Herr ist. Und von Stund an bist du sein Kind. Wenn du sagst, wie mache ich das? Ganz einfach. Die einfachste Variante heute Morgen wäre, dass du jemanden einfach an den Rockzipfel packst. Ich muss mal gerade gucken, Zettel. Wer hat heute da? Dieter Hertlein hat heute Seelsorgedienst. Den dürfen wir fragen, kannst du mir helfen, mein Leben Jesus zu geben? Ihr könnt mich am Arm zipfeln, am Jackett und sagen, ich würde Jesus gerne mein Leben geben. Kannst du mir helfen? Mache ich. Du darfst die Ältesten fragen oder Menschen, von denen du weißt, sind mit Jesus unterwegs. Frag sie, sag, ich will Jesus mein Leben geben. Kannst du mit mir beten? Mach es fest mit einem Zeugen. Das hilft. Dann kann man sich klar machen, das habe ich mir nicht alles nur eingebildet, da war ja einer dabei, der zugehört. Das hilft. Ich lade ein dazu, dass wir diese Entscheidungen festmachen. Dass wir die nicht voreinander herschieben, sondern dass wir uns rufen lassen und dass wir Jesus nachfolgen. Jeder, der den Namen Gottes anruft, soll gerettet werden. Das gilt heute für dich. Mach's. Und die Frage, die dich schon so lange quält, ist damit richtig und gut und segensreich und gültig und ewig beantwortet. Amen.